Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Mai 2010 eingespielte Rede von Professor Dr. Theodor Dahms wurde auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg Die neue internationale Wirtschaftsordnung am 20. November 1976 im Hotel Wartburg in Mannheim gehalten. Dahms sprach zum Thema Neue internationale Wirtschaftsordnung, Konzeption, Konflikte und Lösungsansätze.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist nicht ganz einfach, über das heute zur Diskussion stehende Thema zu sprechen, aus zwei Gründen. A, man kann sich immer entschuldigen, das Problem wäre so komplex und wäre so im Widerstreit der politischen Meinungen, dass jeder Ausschnitt, der gewählt würde, nur unvollkommen dargestellt werden könnte. Und B, ich darf annehmen, dass hier um die Tische herum, sagen wir, die Interdisziplinarität angesprochen werden muss. Das heißt, jeder bringt nicht nur ein unterschiedliches Engagement von seinem Auftrag her mit, sondern er hat auch hinsichtlich der Einsichten in diese Problematik eine, wie man heute so schön sagt, unterschiedliche Lernprozesse hinter sich gebracht. Ich wäre Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie bei meinen Ausführungen, sofern etwas nicht verstanden würde oder etwas problematisch Ihnen erscheint, Sie einfach sich melden und sagen, stopp, wie ist das eigentlich? Es hat gar keinen Zweck, dass man eine so schwierige Materie einfach hier abhandelt und über die Köpfe wegbringt. Ich darf das also von meiner Seite aus als wünschenswert betrachten, wenn Sie, wie man so schön sagt, intervenieren. Ich selbst bin von Hause aus Ökonom, Nationalökonom, und ein Nationalökonom ist ein Mensch, um zu definieren, der mit dem Geld der anderen rechnet und mit seinem eigenen nicht auskommt. Sie sehen nicht wahr, dass man von vornherein schon mit gewisser, sagen wir, Voreingenommenheit meinen Ausführungen schon gegenüberstehen muss, wenn man überlegt, dass ich heute mit dem Geld der anderen rechne und ich müsste eigentlich Ihnen nachweisen, dass ich mit meinem eigenen auskommen würde, um seriös zu sein. Die erste Feststellung, die ich treffen möchte, ist die folgende. Die wachsende Divergenz in den wirtschaftspolitischen Auffassungen, die wir im sogenannten Nord-Süd-Konflikt haben, Industrieländer, Entwicklungsländer, überlagert schon seit langem die Ost-West-Konflikte. Obwohl diese auch noch bestehen und auch weiter bestehen werden, ist eigentlich der Nord-Süd-Konflikt auch schon an der Zahl der Menschen, die dahinter stehen, und an der Notsituation, die dort sind, von einer ganz anderen Qualität. Und man kann vielleicht sagen, dass unsere Bereitschaft, in den Nord-Süd-Konflikt zu Lösungen zu kommen, einen wesentlichen Beitrag liefern wird bezüglich der Glaubwürdigkeit unserer Wirtschaftsordnung, unserer eigenen Gesellschaftsordnung und unserer politischen Ordnung. Das ist bei der Gewaltigkeit dieses Problems gewissermaßen die Feuerprobe, die unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem zu bestehen hat. Die Frage, die sich hier sofort auftut, wie groß ist eigentlich dieses Problem? Darf ich Sie bitten, was kurz? Ich habe Ihnen eine einfache Frage, noch über einen Tagebuchschreiber zur Verfügung. Wir gehören zu den zur Gruppe Römisch 3, die OECD-Länder, der Europäische Rat für Zusammenarbeit oder der in Paris, wo also drin sind sämtliche westlichen Industrieländer plus Kanada und USA plus Australien, Neuseeland plus Japan. und sage, dieser Kreis, die OPEC-Länder, die Ölländer sind nicht drin und auch die sozialistischen Länder sind nicht drin. Römisch 3 sind also wir, die hochindustrialisierten, die sogenannten Industrieländer. Die Niedrigeinkommensländer, das sind die, die wir heute im Jargon mit LLDC nennen. Das sind also die least von den less developed countries. Das wird alles heute im Neuhochdeutschen in Englisch ausgedrückt. Und die sogenannten MSAC-Länder, Most Serious Affected Countries. Das sind die, die durch die letzten Ereignisse der Erdölpreissteigerung, ich nenne nicht gerne das Wort Erdölkrise, Erdölpreissteigerung durch die Nahrungsmittelknappheit sehr stark beeinflusst worden sind. LLDC, das sind die am wenigsten entwickelten, und die sogenannten MSAC, die Most Serious Affected Countries. Die gehören bei 1 rein, römisch 1. Und die 2, das sind die, die schon, sagen wir, wie wir das so schön sagen, im Take-Off sich befinden. Take-Off ist im Flugzeug. Wenn nämlich die im Flugzeug sitzen und das Ding rollt los, nicht mal in dem Augenblick, wo es eigentlich zwischen der Startbahn und der Luft sich befindet, im Take-Off, nicht mal, wo es gerade aufzieht. Das sind also jene Länder, die sich unmittelbar vor oder nach dem wirtschaftlichen Aufschwung befinden, die sich in einem sich selbst tragenden Wirtschaftswachstum befinden. So, jetzt schauen wir uns diese Tabelle an, um mal zu sehen, wo unsere Problematik liegt. Die Zahl der Bevölkerung, 675 Millionen. Wir haben 1970 ein Bruttosozialprodukt, das ist also die volkswirtschaftliche Wertschöpfung, von 3.100 D-Mark pro Kopf, solche Dinge einbezogen. Und wir werden wachsen pro Kopf in unserem Sozialprodukt bis 1980 auf 4.000, das ist eine Prognose, 2,6% pro Jahr. 1 Milliarde Menschen in den am wenigsten entwickelten Ländern, römisch 1, haben 105 Dollar, US-Dollar, pro Kopf im Jahr. Und sie werden bis 1980, sage und schreibe, 108 haben. Das sind 0,2%. Warum? Ein wirtschaftliches Wachstum wird pulverisiert durch die ungeheure Entwicklung der Bevölkerung und es kann eigentlich diese Wirtschaft sich nicht entsprechend nun im Aufschwung bewegen. Dazwischen haben wir die mittleren Einkommensländer, das sind über 200 US-Dollar je Kopf, das sind 725 Millionen mit 410 US-Dollar pro Kopf, die werden zunehmen auf 540 mit 2,8%. Mit anderen Worten, es zeigt sich hier, dass diejenigen, die zuerst da waren, so wie bei den Lohnverhandlungen, eigentlich im Zuge der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung absolut am stärksten wachsen. Und sie wachsen eigentlich in diesem Zeitraum mehr, von 3.100 auf 4.000, nämlich 900 Einheiten, wachsen ein Vielfaches mehr, als die anderen absolut zur Verfügung haben. Nehmen Sie die rechte Seite. Dort wird gesagt, was tun die einzelnen Ländergruppen, um eigentlich nun in Zukunft mehr Bruttosozialprodukt je Kopf zur Verfügung zu haben. Das nennen wir Investitionen. Was wird vom Konsum abgezogen und wiederum investiert, um mehr in Zukunft zur Verfügung zu haben? Wir haben insgesamt Investitionen je Jahr und je Kopf in unserer Wirtschaft von 835 US-Dollar, also praktisch 8-mal so viel, wie die anderen absolut überhaupt nicht zur Verfügung haben. Und davon sind interne Ersparnisse 850. Wir sparen mehr, als wir bei uns investieren und wir geben 15 US-Dollar pro Kopf und Jahr ab, die irgendwo außerhalb der außerhalb der Industrieländer zum Einsatz kommen. Wo kommen sie zum Einsatz? Einmal bei Römisch 2 und bei Römisch 1. Das sind nämlich 12 Einheiten von den 15 Einheiten und die 3 werden irgendwie bei den OPEC-Ländern oder wo sonst noch bleiben. Die am wenigsten entwickelten Länder sparen selbst, meine Damen und Herren, 14 Dollar pro Kopf und ja, für die Investitionen. Und 2 Dollar bekommen sie von außen. Konkret, man kann sagen, etwa 85% insgesamt für die Entwicklungsländer wird selbst für die Investitionen aus eigener Kraft bereitgestellt und 15% kommen von außen, also rund ein Sechstel. Das ist nicht so, als wenn wir mit unserer Entwicklungshilfe denen die Wirtschaft in Anführungszeichen aufbauen würden. Ein Sechstel wird zur Verfügung gestellt im Durchschnitt, um hier einen Aufbau von unserer Seite aus mitzuleisten. Meine Damen und Herren, diese Tabelle zeigt Ihnen eigentlich, was eine Weltordnung sein muss. Ein Solidaritätspakt, der vor dem Hintergrunde einer gemeinsamen Verantwortung versucht, aus dem, was uns zuwächst, einen wesentlichen Teil zur Verfügung zu stellen, um jenen Teilen der Welt ein wirtschaftliches Wachstum zu ermöglichen, das gleichzeitig Entwicklung ist. Und damit habe ich zwei Begriffe verwandt, die wir hier erklären müssen. Wachstum und Entwicklung. Es scheint also nicht identisch zu sein, Wachstum und Entwicklung. Und Konfuzius, der Weiseste aller Weisen, hat einmal gesagt, man müsse, wenn man klar handeln wolle, zuerst einmal die Begriffe klären. Versuchen wir mal, die Begriffe zu klären. Wachstum ist, wenn man das Bruttosozialprodukt entsprechend steigert, real steigert, abzüglich der Preissteigerung. Aber Entwicklung ist mehr als Wachstum. Bei der Entwicklung steckt nämlich unter anderem darin, wie die Einkommensverteilung ist. Und da können wir sagen, dass je bauchiger eine Kurve ist in der Einkommensverteilung, je weniger ist diese Gesellschaft in einem Wohlstand. Das bedeutet also, dass wir im Zuge des wirtschaftlichen Wachstums mehr Bruttosozialprodukt pro Kopf versuchen müssen, eine bessere Einkommensverteilung nun zu erreichen. Lassen Sie mich jetzt kurz einmal aufzeigen, in welcher Situation wir uns heute befinden. Die Frage, die sich heute, oder die Überlegung, die wir heute anstellen müssen, ist, wie ist die jüngste Entwicklung zu bewerten? Wir haben in dem sogenannten ersten Entwicklungsjahrzehnt, das war also von 1960 bis 1970, große Pläne gemacht und Anstrengungen in der Welt unternommen durch eine Industrialisierung, die Länder der dritten Welt entsprechend in ein Wachstum hineinzuführen. Die anfänglich guten Ergebnisse, relativ guten Ergebnisse, werden nicht nur vor dem Hintergrunde eines starken Bevölkerungswachstums zum Problem, sondern insbesondere müssen wir feststellen, dass seit 1972 bzw. 1973 die Welternährungslage sich außerordentlich bedrohlich entwickelt hat. Wir können sagen, dass rund 500 Millionen Menschen unterhalb der sogenannten Mindestbedürfnisse liegen und dass diese 500 Millionen mit zunehmender Bevölkerungszahl laufend sogar noch ansteigen. Mit anderen Worten, in einer Zeit, wo eigentlich in verschiedenen Industriegesellschaften von Gesellschaften im Überfluss gesprochen wird, gibt es große Teile der Menschheit, die nicht einmal in der Lage sind, die Mindestbedürfnisse zu befriedigen. Die Entwicklung der Welternährungslage sieht so aus, dass in 25 Ländern in der Welt nicht einmal die Steigerungsraten der Nahrungsmittelproduktion diejenige der Steigerungsraten der Bevölkerung erreichte. Ich kann Ihnen nachher gleich in einem kleineren Kreis mal die ganzen Schaubilder rumreichen lassen, damit Sie sehen können, wo sich der Hunger geografisch nun eigentlich konzentriert. Das Zweite, was hinzukommt, ist, wir arbeiten immer nur, wenn es sich um Welternährungsfragen handelt, auf der Ebene von Kontinenten, Lateinamerika, Afrika, Vorder-, Mittel- und Asien und Fernost, oder vielleicht auf nationalstaatlicher Ebene. Wir müssen aber innerhalb der Länder sehen, dass durch die ungleiche Verteilung des relativ geringen Wachstums in diesen Ländern auf die verschiedenen Gruppen, wir einen großen Teil der Bevölkerung haben, die nicht an den Entscheidungsprozessen Prozessen von Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind und auch noch nicht einmal die Mindestbedürfnisse befriedigen können. Und es gibt eine Untersuchung der Weltbank, die besagt, dass in den Entwicklungsländern, die selbst in dem berühmten Take-off sich befinden, die also schon aus dem Größten heraus wären, würden wir in unserer einfachen Sprache sagen, rund 40% der Bevölkerung unterhalb des jeweiligen Existenzminimums der jeweiligen Gesellschaft sich befinden. Mit anderen Worten, es gibt eine absolute Armut, es gibt eine relative Armut, absolut, die Mindestbedürfnisse sind nicht erfüllt und relative Armut im Vergleich zu dem jeweiligen Entwicklungsniveau sind 30-40% der Bevölkerung, wie man so schön sagt, desintegriert, sind nicht in den Kreislauf der Wirtschaft in irgendeiner Weise beteiligt und nicht an den Entscheidungsprozessen in der Gesellschaft. Und wir müssen annehmen, dass mit dem starken Wachstum in der Welt eigentlich nun Folgendes auftritt, dass nämlich immer mehr Menschen, wie wir sagen, in die Marginalität hineinwachsen, in jene Situation des Nichtbeteiligtseins, und dass von dort her eigentlich die Gefährdung sowohl dieser Gesamtgesellschaften in den jeweiligen Nationalstaaten als auch der Weltgesellschaft zunimmt. Hinzu kommt, dass wir eine außerordentlich starke Entwicklung der Bevölkerung bisher haben und noch haben werden. Es gibt Schätzungen, die Folgendes besagen, dass wir bis zum Jahre 2000 bei der Annahme der untersten Grenze der Fruchtbarkeit etwa mit 6,5 Milliarden Menschen zu rechnen haben. Und diese Menschen weitgehend in den sogenannten Entwicklungsländern. Wenn wir die mittlere Schätzung annehmen, die realistischer ist als die unsere Annahme einer bestimmten Geburtenhäufigkeit, dann werden wir bei 7,5 Milliarden sein. Mit anderen Worten, es ist nicht nur das Sehen von Abständen im Wohlstand auf dieser Welt, sondern man muss dahinter sehen, die Dynamik des Bevölkerungszuwachses und von dort her die Unmöglichkeit, aus sich heraus die Probleme zu lösen und die vorliegenden Probleme nun zu multiplizieren mit dieser Riesenzahl von Menschen, die eigentlich in einer Welt nicht bereit sind zu leben, die gekennzeichnet ist durch Überreichtum und Massenelend. Und hinzu kommt ja noch etwas anderes, dass diese Prozesse in den Entwicklungsländern bei einem rationalen Verhalten dieser Menschen zu Wanderungen führt, Wanderungen aus den ländlichen Gebieten in die Städte, die sogenannte Slumbildung, und von dort her Zunahme der Kriminalität und alle diese Erscheinungsformen, die eigentlich das Zusammenleben unmöglich machen. Welternährungslage, Anwachsen der Weltbevölkerung. Und dritter Ansatzpunkt, das Anwachsen absoluter und relativer Armut. Das heißt, wir müssen genau überlegen, was machen die 40% in einer Gesellschaft, in der jeweiligen Gesellschaft hinsichtlich ihrer ökonomischen und gesellschaftlichen Stellung. Und was können wir tun, um im Rahmen unserer Solidarität jenen 40% zu helfen, die eigentlich regelrecht ausgegliedert werden in den sogenannten Entwicklungsländern der Stufe Römisch 1 und Stufe Römisch 2, die hier ausgewiesen werden. Und in dem Zusammenhang ergibt sich noch ein weiteres Problem. Nämlich, dass selbst dann, wenn Familienplanung, wie immer sie aussehen mag und in der Verantwortung des Einzelnen gestellt, nachher sich zeigt, diese Frage der Bevölkerungsentwicklung nicht mehr beeinflusst wird. Mit anderen Worten, das, was heute an Bevölkerung in den Entwicklungsländern lebt, verlangt einen Arbeitsplatz. Und wenn Sie sehen, dass etwa in den hochentwickelten Ländern die Zahl derjenigen, die in der Landwirtschaft tätig sind, abnimmt, dann können Sie feststellen, dass das auch in der absehbaren Zukunft in den Entwicklungsländern der Fall ist. Jedoch, so kann man sagen, ist in den Entwicklungsländern ein ganz anderer Sachverhalt gegeben, in dem nämlich die Zahl der Menschen in den ländlichen Räumen zunimmt, weil nämlich die Bevölkerungsexplosion in Anführungsstrichen hier stattfindet. Und diese Menschen müssen in Arbeit und Brot gebracht werden durch unsere Bereitschaft. Und unser Denken ist eigentlich heute, wenn eine Ware ankommt, die ein bestimmtes niedriges Niveau hat, das ist Dumping, das ist zu gut Deutsch Verschleudern der Arbeitskraft. Man kann das ökonomisch auch anders ausdrücken, zur Erfüllung der Mindestbedürfnisse der Menschen dort, nämlich jeden Tag satt zu werden, ein Dach über dem Kopf zu haben und gekleidet zu sein und seinen Kindern die Mindestschulbildung zu ermöglichen, muss man arbeiten und daraus ergibt sich ein bestimmter Lohnanspruch darüber hinaus nicht. Und um zu überleben, ist das eine ökonomische Größe. Wir betrachten es als Dumping. Dumping ist nichts anderes als eine Gefährdung unseres eigenen Lebensstandards. Ich möchte das ausdrücklich betonen, dass in Zukunft vor dem Hintergrund dieser gewaltigen Zuwächse an Arbeitskraft in den Entwicklungsländern die Frage des Dumpings einen ganz anderen Stellenwert bekommen wird. Und ich sehe auf dem Standpunkt gut, dass diese Vorstellung einfach nicht mehr haltbar ist, von einem Dumping der Löhne in Entwicklungsländern zu reden, wenn wir nicht bereit sind, unter Umständen viel höhere Leistungen finanzieller Art von uns abzuzweigen, um von dort her eine so starke industrielle Entwicklung zu bekommen, aber von dort her wäre dann der Ersatz unserer eigenen Produktion durch die der Entwicklungsländer natürlich noch viel größer als der in Zukunft auf uns zukommt. Ich wiederhole, Welternährungslage, Entwicklung der Weltbevölkerung, die relativen und absoluten Armen in den einzelnen Ländern der dritten Welt und das Beschäftigungsproblem, das fast unlösbar erscheint, und wenn wir es auch nur in kleinsten Ansätzen lösen, wird es uns in unserer Gesellschaft vor Anpassungsprobleme stellen, für die wir, ich möchte sagen, noch nicht genügend vorbereitet erscheinen. Schließlich die Erdölpreissteigerung. Die Erdölpreissteigerung hat eines deutlich gemacht. Erstens, wenn bei gestiegenen Erdölpreisen der Verbrauch nicht nennenswert sich geändert hat, ein paar Prozent noch dazugekommen ist, dann muss man als Ökonom sagen, dass vorher kein Gleichgewichtspreis da gewesen ist. Oder aber, dass diese Länder eigentlich nicht ihre Marktstellung nach marktwirtschaftlichen oder nach Kartellüberlegungen als Monopolisten, auch wir haben Monopolisten in unserer Gesellschaft, nicht ausgeschöpft haben. Die Organisierbarkeit der Interessen, die wir in unserer Gesellschaft kennen, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Produzenten, Kartelle, die Organisierbarkeit der Interessen ist eigentlich von den Entwicklungsländern im Zusammenhang mit einer kriegerischen Auseinandersetzung im Nahen Osten erkannt worden und genutzt worden. Und sie wird in Zukunft Schritt für Schritt weitergehen. Diese ökonomische Zusammenschlussintention wird Schule machen, sie wird bei den einzelnen Produkten unterschiedlich möglich sein, aber sie wird sich fortsetzen. Und wir müssen überlegen, wie wir eigentlich mit unserem eigenen Verhalten in den internationalen Warenströmen durch unsere eigenen Produktionsstätten eigentlich zu mehr Wettbewerb finden, um nämlich diesen Sachverhalt der Kartellzusammenschlüsse, die uns nicht gerade sehr willkommen sind, auch durch unser Verhalten ad absurdum zu führen. Aber was mich in diesem Zusammenhang eigentlich besonders interessiert, ist, dass seit der Zeit der Erdölpreissteigerungen eine ganz neue Welt entstanden ist in den ökonomischen Zusammenhängen. Denn dadurch sind noch mehr Welten entstanden, Teilwelten entstanden, als wir vorher hatten. Die erste Welt, die zweite Welt, die dritte Welt. Die dritte waren die Entwicklungsländer. Jetzt haben wir die OPEC-Länder, die reichen Ölländer. Aber dann haben wir die Most Serious Effective Countries, die ich genannt habe, die LLDCs, die agrarisch orientiert sind. Dann haben wir die, die im Take-Off sind. Und auf der anderen Seite haben wir Länder in Europa oder Länder in den Industriestaaten, die nun auf einmal eine ganz erheblich bessere ökonomische Position finden, siehe USA, hohe Nahrungsmittelpreise und von den Erdölseiten ein Teil schließlich, der getragen werden muss, aber doch nicht in dem Umfang, während etwa die Franzosen und die Italiener eine außerordentliche Belastung ihrer Zahlungsbilanzen haben und von dort her wird zum Beispiel die gesamte Frage der europäischen Integration, also wie kann Europa mit einer Zunge sprechen, ganz erheblich negativ beeinflusst. Mit anderen Worten, der Zusammenschluss der westlichen Welt wird durch diese Ölpreissteigerungen eigentlich verringert und auch der Integrationsaspekt, Integrationsmöglichkeit wird ganz entscheidend, sagen wir, verringert und von dort her gesehen sind die Überlegungen der gemeinsamen Anstrengungen viel schwieriger, als das früher der Fall war. Schließlich noch sollte man darauf hinweisen, dass wir eine wachsende Verschuldung in den Ländern der Dritten Welt haben. Das heißt, wir haben den Ländern der Dritten Welt in der Überlegung einer marktwirtschaftlichen Ordnung Kredite gegeben, langfristige Kredite, Privatkredite und so weiter. Aber wir haben heute den Sachverhalt, dass wir in den 60er Jahren, ich habe hier eine eigene Veröffentlichung gerade vor einigen Zeit vorgelegt, in den 60er Jahren nahmen die Auslandsschulden um etwa 14% je Jahr zu, 1965 bis 1974 um 16% je Jahr und 1974-75 um 20% je Jahr. Aber nun, das Ziel dieser Relativgrößen gibt wenig her. Wenn man absolute Größen nimmt, dann sieht das wie folgt aus. Von 1967 bis 1973 stiegen die öffentlichen Auslandsschulden, also das, was der Staat, die Bundesrepublik und die übrigen Staaten gegeben hat, nicht was die Privatindustrie gegeben hat, stieg in 86 Entwicklungsländern von 51 Milliarden auf 119 Milliarden US-Dollar. Für die Länder mit niedrigem Einkommen lauten die Zahlen von 14 Milliarden 67 auf 27 Milliarden 73. Für Länder mit mittlerem Einkommen von 6 Milliarden 67 und von 15 Milliarden 1973. Lassen Sie mich das noch mit einem anderen Sachverhalt belegen, in welcher Schwierigkeit diese Länder sich befinden. Man kann sagen, im Jahre 1975 musste Ägypten über ein Drittel seiner Außenhandelserlöse aufbringen, um seine Schulden abzuzahlen und Zinsen zu zahlen. Sambia knapp 30, Mexiko 25, Indien 20%. Bis hin zu Indonesien mit Erdöl 7%, also tragbar. Das bedeutet, das sind die Tilgungsraten und Zinsen der offiziell verbürgten Auslandskredite. Wenn man die gesamten, also auch die privatwirtschaftlichen Auslandsschulden heranziehen würde, läge der Anteil noch weit höher. Diese wenigen Zahlen zeigen, dass eigentlich die Überlegungen vor dem Hintergrund des Bevölkerungsproblems, vor dem Hintergrund der Schwierigkeit der Lage nach dem Ernährungs- und nach dem Erdölpreisboom, die Schwierigkeiten dieser Länder eigentlich aus den internationalen Verflechtungen genügend Impulse zu bekommen, um nun ein eigenes Wachstum zu erreichen, um von dort her zu einer eigenen Entwicklung zu kommen. Und hier liegt, insbesondere wenn Sie diese Verschuldung nun sich ansehen, das ist nämlich eine Zahl, mit der man operieren kann, denn außenwirtschaftliche Erlöse oder Kapitalströme von außen dienen ja dazu, eine Wirtschaft zum Wachsen zu bringen und eine Entwicklung der Gesellschaft zu erreichen. Hier vor diesem Hintergrunde wird eigentlich klar, was neue internationale Wirtschaftsordnung bedeuten soll. Nämlich, es ist die Vorstellung der Entwicklungsländer, dass sie bisher mit dieser marktwirtschaftlichen Ordnung qua Industrieländer schlecht gefahren sind. Und sie sagen, dass sie eigentlich keine Möglichkeit sehen, mit dieser Wirtschaftsordnung in absehbarer Zeit eine Lösung ihrer ökonomischen und damit auch gesellschaftlichen Probleme und ihrer politischen Probleme zu erreichen. Und hier setzt jetzt, wie in der Frühphase unserer eigenen Industrialisierung im Frühkapitalismus, eigentlich Folgendes an: der Versuch der Organisierbarkeit der Interessen, da Das, was seinerzeit bei uns die Gewerkschaften versucht haben, wird heute praktisch mit den gleichen Überlegungen auf Weltebene nun von den Entwicklungsländern vorgenommen. Und nun ist es hochinteressant, meine Damen und Herren, und deswegen sollte man diese Bewegung nicht unterschätzen, dass zwar einige wenige vorgeprägt sind, die sich selbst als Personen für die dritte Welt wählbar machen wollten als Sprecher. Ich denke an Mexiko, Echeverria, der frühere Präsident in Mexiko, und Boumediene, der Präsident von Algerien. Beides in Konkurrenz miteinander, große Prologe und große Programme verkündet. Ich habe selbst Echeverria in Rom auf der Welternährungskonferenz erlebt, nicht wahr, wie diese Leute hereinkommen mit einem Schwarm von Beratern oder was es im Einzelnen sind, um sich nicht wahr, auf einem erhobenen Stuhl und dann mit einer Art und Weise gesprochen, dass eine Solidarisierung zumindest in dem Auditorium vorlag, was auch in der Praxis vorliegen dürfte. Und das ist besonders interessant, weil nämlich die Differenzen oder die Divergenzen, die Unterschiede zwischen den Entwicklungsländern, diese sogenannte Gruppe der 77, die jetzt heute weit über 100 sind, so hoch ist, trotz der unterschiedlichen Interessenlagen. Und es ist insbesondere hier hervorzuheben, dass die Entwicklungsländer auch dort, wo sie als eine Gruppe bestimmte Vorteile bekommen, sich nicht auseinander dividieren lassen. Beispiel, wir haben gelesen von der sogenannten Lomé-Konvention, das sind die 46, heute schon über 50 Staaten, die eine besondere Stellung gegenüber der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft haben, die sogenannten AKP-Staaten, Afrika, Karibik und Pazifik-Staaten, die hier also mit der EWG als frühere Kolonialgebiete eine besondere Stellung haben. Und damals wurde ganz deutlich gesagt von den Sprechern der besser entwickelten Lomé-Konventionsstaaten, man solle nicht glauben, dass man in der Frage des Zuckers diese Staaten nun irgendwie auseinander dividieren könnte. Sie verlangten eine besondere Regelung und auch diejenigen Staaten, die keinen Zucker anbauen würden, würden sich dafür einsetzen, hier eine Lösung zu finden. Das heißt also, die Lomé-Gruppe hat in sich eine Geschlossenheit bei unterschiedlichen Vorteilen, die sie bekommen haben, gezeigt, die ganz erstaunlich ist. Und die ganze AKP-Gruppe hat gesagt, das, was wir hier jetzt heute machen, ist sehr wichtig für uns, aber wir sehen das als eine Lösung für die Weltfrage an und aus diesem Grunde lassen wir uns als Block keineswegs irgendwie auseinanderdividieren mit dem Rest der übrigen Entwicklungsländer. Wir müssen also natürlich mit unterschiedlichen Positionen in den Entwicklungsländern rechnen. Wir können annehmen, dass Entwicklungsländer, die sehr weit vorpreschen, etwa die Gruppe der 77 legt ganz bestimmte Vorstellungen vor, können wir davon ausgehen, dass diese Länder in jedem Fall, sagen wir, utopische Vorstellungen entwickeln. Es werden manche Länder intern der Entwicklungsländer sein, die bremsend wirken und sagen, wir müssen jetzt zu einer Kompromisslösung kommen mit den Industrieländern, wir können es nicht zu einem Bruch kommen lassen. Aber, das scheint mir doch von Wichtigkeit zu sein, die Fragestellung, die sich hier ergibt, ist dann deutlich, das Spekulieren der Industrieländer, wenn man es täte politisch, hier den Entwicklungsländern gegenüber die Möglichkeit zu sehen, denen etwas mehr zu geben, damit sie abweichen wollen von ganz bestimmten höheren Forderungen, ist utopisch. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass die Bundesregierung sehr leicht der Versuchung erliegt, ihr unangenehme Entscheidungen auf Weltebene gewissermaßen sich zu erkaufen, indem sie ganz bestimmten Ländergruppen mehr geben will. Konkret, Sie wissen vielleicht, dass es ein integriertes Rohstoffabkommenprogramm gibt, das heißt, dass die Rohstoffe in einen großen Pool kommen, ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, und das ist nach Auffassung der Bundesregierung mit den marktwirtschaftlichen Grundsätzen nicht vereinbar. Und die Zielsetzung der Bundesregierung ist jetzt, nachdem sie die ganzen Jahre hinweg nicht wesentlich ihre Entwicklungshilfe gesteigert hat, im Gegensatz im Haushaltsstrukturgesetz gekürzt hat, nun die Entwicklungshilfe in unserem Bundesetat entsprechend höher zu setzen, um die dann gezielt bei den MSACs und den LLDCs einzusetzen, um eventuell dann das Rohstoffabkommen nicht in dieser gewünschten Form nun akzeptieren zu müssen, gewissermaßen ein Jungkind herzustellen. Aber Sie bekommen auf der anderen Seite sofort, etwa in dem Nord-Süd-Dialog jetzt in Paris, der sogenannten KIWZ-Verhandlungen, wo 27 Länder daran beteiligt sind, bekommen Sie sofort auch ein Jungkind auf den Tisch gelegt. Nämlich, es wird heute gesagt, in der Frage der Erdölpreissteigerung halten wir doch erst einmal zurück, um zu sehen, was die Industrieländer hinsichtlich ihrer Konzessionen im Welthandel machen, sofern etwa eine Preisdisziplin bei den Exportgütern der Industrieländer vorliegt, sind wir auch bereit, mäßig zu sein in der Anhebung der Erdölpreise. Sie sehen, dass diese Strategie, die heute eingeschlagen wird, sehr wohl überlegt ist von den Entwicklungsländern und die OPEC-Länder im Rahmen der Entwicklungsländer, und dass eigentlich bei uns eins deutlich wird, nämlich, dass wir eigentlich laufend in einer Defensive sind, lediglich das hohe Lied auf die Marktwirtschaft singen, ohne diese Konzeption in sich geschlossen vorzutragen. Und ich halte das in diesem Zusammenhang für eine sehr, sehr bedenkliche Erscheinung, die sich heute durchsetzt. Lassen Sie mich kurz die politische Institutionalisierung zur Lösung des Problems der Weltwirtschaftsordnung aufzeigen. Das Paket, was heute auf dem Tisch der Verhandlungen liegt, ist erst allmählich zusammengestellt und verschnürt worden. Erstens, die 6. Sondersitzung der Generalversammlung der UN im Jahr 1974, im Mai 1974, hat eine Erklärung über die Errichtung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung und ein damit verbundenes Aktionsprogramm zur Schaffung einer Weltwirtschaftsordnung verabschiedet. Dann kam gleich hinterher, noch im Dezember 74 auf der 29. UN-Generalversammlung, die sogenannte Charta der wirtschaftlichen Rechten und Pflichten der Staaten. Eine hochinteressante Feststellung, weil nämlich jetzt die Entwicklungsländer selbst im Sinne ihrer Souveränität sagten, wir erwarten von den einzelnen Staaten eine saubere Abgrenzung der Rechte und der Pflichten. Dann kamen die Ergebnisse der 7. Sondersitzung im 75, die Verhandlungen in der UNCTAD hier in Nairobi und der Nord-Süd-Dialog KIWZ in Paris, der zurzeit noch andauert und der im Dezember zu einem Ergebnis geführt wird mit 27 Ländern, wobei die MSACs und LLDCs gar nicht dabei sind, kein einziges Land ist dabei, aber 4 von den 7 Ausschüssen, habe ich mir sagen lassen, haben Vorsitzende, die von den OPEC-Staaten gestellt werden, um ihnen nur die Machtverteilung heute in der Welt, die auch akzeptiert wird von Seiten der 77, aufzuzeigen. Aber schon bereits vor 74 ist auf der 3. UNCTAD-Konferenz in Chile 1972 die Diskussion aufgenommen worden, wonach sich die Entwicklungsländer, Anführungsstriche oben, mit den systemimmanenten Möglichkeiten der Weltwirtschaftsordnung nicht mehr begnügen würden, so wie sie sich heute stellen. Ich nehme an, dass Herr Wiesebach diese Frage weiter behandeln wird und ich möchte deshalb in dem Zusammenhang nicht darauf eingehen. Nun, meine Damen und Herren, kommt es nach meiner Auffassung darauf an, Ihnen gewissermaßen mal zu sagen, was es heute, was bedeutet eigentlich die Weltwirtschaftsordnung. Jetzt habe ich das auch hier fotokopieren lassen, aber ich muss jetzt sehen, welche am besten lesbar sind. Das müssen Sie mal raussuchen, sonst heute Morgen sehr schnell gegangen, bitte um Entschuldigung. Aber immerhin eine schlecht lesbare Geschichte ist besser als keine. Ich habe Ihnen hier einen Umdruck gemacht, um in der ganzen Komplexität, was man unter Weltwirtschaftsordnung versteht, eigentlich einen nachvollziehbaren Überblick zu geben. In der Mitte dieses Sechsecks liegt ein Kreis, ist ein Kreis. Und da ist mal, habe ich aufgeschrieben, was man überhaupt unter einer neuen Weltwirtschaftsordnung verstehen kann. Ein solcher Begriff ist in erster Linie, wie man so schön im Englischen sagt, eine empty box. Eine leere Schachtel ist das. Und jetzt muss man, das ist eine Lehrformel mit 2 E geschrieben. Und jetzt muss man das mal füllen. Und bei den Konflikten, die in dieser Welt sind, bedeutet schon bereits die Füllung, dass man von ganz bestimmten Programmen ausgeht, die man im Hinterkopf hat, und von den Programmen her geht man an die Definition einer Weltwirtschaftsordnung. Ich will in dem Kreis hier Ihnen sagen, dass es eine Überlegung gibt, die lautet: Eigentlich gibt es heute ja zwischen Entwicklungsländern und Industrieländern eine Abhängigkeit, die historisch gewachsen ist und die bei ihrem historischen Wachstum heute zu so strukturellen Verzerrungen führt, dass wir erstmal diese strukturellen Verzerrungen beseitigen müssen, um zu einem adäquaten Tausch zu kommen. Konkret: Das, was heute in den hochentwickelten Ländern an Produktion erfolgt, an Konsum erfolgt, wie wir die Zukunft bei uns planen, wie wir die Umwelt verschmutzen oder weniger verschmutzen oder schonen, alles das hat bei unserem hohen Niveau der Wirtschaftstätigkeit Konsequenzen für den Anpassungsprozess der Industrieländer. Und das ist schon über die Kolonialgebiete, ich spreche nicht über Ausbeutung, das ist über die Kolonialgebiete bereits eingeleitet worden, mit ganz bestimmten Strukturen, die nun, wie man so schön sagt, komplementär zu unserer Wirtschaft sich nun zeigen. Die Beseitigung der strukturellen Abhängigkeit, die wird hier eigentlich angesprochen als ein umfassendes Problem einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Und zwar, wir werden nachher noch darauf zu sprechen kommen, insbesondere im Zusammenhang mit Galtung, was er darunter versteht, und zwar insbesondere muss man hier versuchen, das ist der dritte Spiegelstrich, Vertrauen zum eigenen Entwicklungsweg zu gewinnen. Man muss das eigene Entwicklungspotenzial nutzen, eventuell indem man zeitweise sich vom Weltmarkt sogar abkoppelt. Das wird genannt kollektive Self-Reliance. Self-Reliance heißt zu gut Deutsch Vertrauen in sich selbst. Kollektive Self-Reliance heißt, dass man sich innerhalb der Entwicklungsländer darüber verständigt, gemeinsam Vertrauen in die eigene Sache zu gewinnen und von dort her einen eigenen Entwicklungsweg zu gehen. Der erste Spiegelstrich, Beseitigung der strukturellen Abhängigkeit, die historisch gewachsen ist, das Vertrauen zum eigenen Entwicklungsweg, zum Entwicklungspotenzial, nicht alleine auf nationalstaatlicher Ebene, sondern kollektiv für eine Gruppe von Entwicklungsländern. Das ist die weitestgehende Formulierung einer Weltwirtschaftsordnung und die hat bereits, meine Damen und Herren, zwei Seiten einer Medaille. Nämlich auf der einen Seite das internationale Problem des Handelsaustausches und die andere Seite des Medailles zur Hälfte Änderung der Verhaltensweisen in den Entwicklungsländern und die andere Hälfte der zweiten Seite der Medaille, Änderung der Verhaltensweisen bei uns. Der umfassende Begriff einer Weltwirtschaftsordnung, Wirtschaftsordnung im Sinne von Interdependenz, ökonomische, gesellschaftliche, politische Ordnung, in diesem Sinne der strukturellen Abhängigkeit, in diesem Sinne des Vertrauens in sich selbst und Zusammenarbeit mit den unter den Habenden in dieser Welt. Demgegenüber gibt es die Überlegung, das ist der zweite Spiegelstrich, der Umorientierung der Außenwirtschaftspolitik im alten System. Alles das, was systemkonform ist, wird angewandt und von dort her wird man dann versuchen, Entwicklungsländer Schritt für Schritt in den Stand zu setzen, sich selbst nun zu helfen. Vor dem Hintergrunde dieser großen Zahl der sehr schnellen Verschuldung der Entwicklungsländer, die sind ja ein Zeichen dafür, dass mehr an Kapitalströmen reingeht, als sie selbst nun durch den Einsatz dieses Kapitals im Innern wie im Außenverkehr nun erwirtschaften können. Im Zusammenhang mit dieser Verschuldungsproblematik, die ja nichts anderes ist als ein Spiegelbild ungenügender Beteiligung am Welthandel und ungenügenden wirtschaftlichen Wachstums, wird nun ein ganzer Katalog von Maßnahmen angesprochen. Ich habe das überschrieben mit ordnungspolitischen und ablaufpolitischen Ansätzen einer neuen Wirtschaftsordnung. Ordnungspolitik ist, wenn wir sagen, wir haben eine soziale Marktwirtschaft. Oder wir haben eine sozialistische Zentralverwaltungswirtschaft. Oder wir haben eine jugoslawische Arbeiter-Selbstverwaltung. Das ist die Ordnungspolitik. Und die Ablaufpolitik, das sind die einzelnen Maßnahmen, um den Wirtschaftsprozess nach dem vorherigen Bekenntnis zu einer Wirtschaftsordnung nun zu beeinflussen. Jetzt kommen wir also zu den ablaufpolitischen Maßnahmen, die um dieses Sechseck herum gruppiert sind, während die Ordnungspolitik da in dem Kreis sich befindet mit den Pfeilen auf diese sechs Punkte zu. Erster Punkt ist internationaler Handel und internationale Dienstleistungen. Da will man also Verbesserungen erreichen für die Entwicklungsländer. Der zweite Punkt ist, etwas darunter, die Verschuldungsproblematik. Was wollen die hochentwickelten Länder tun, um diese nicht tragbare Schulden nun eigentlich zu beseitigen? Das nächste ist der Technologietransfer. Man braucht also neue Techniken, um besser wirtschaften zu können seitens der Entwicklungsländer. Aber die marktwirtschaftlichen Länder und die Betriebe haben das bei uns in der Hand. Das ist für sie ein Marktprodukt, keineswegs also für jeden zugänglich. Dann kommen die Privatinvestitionen kommerzieller Art. Wenn also unsere Betriebe in Entwicklungsländern nun investieren, werden sie unter Umständen ein Staat im Staate, sie haben eine Macht in diesem Staate, eine ökonomische Macht, die auch zu einer politischen Einflusssphäre führt, insbesondere die multinationalen Unternehmen, die hier unten rechts ausgewiesen sind. Der nächste Punkt ist dann das internationale Währungssystem und schließlich nicht zuletzt die Entwicklungshilfeleistungen der Industrieländer. Mit diesen sechs Punkten, die ich jetzt hier angedeutet habe, haben Sie den ganzen Verhandlungskatalog vor sich liegen, in den einzelnen Punkten, was nun im Rahmen der internationalen Weltwirtschaftsordnung angesprochen wird. Erster Punkt, internationaler Handel und internationale Dienstleistungen. Hier müssen Sie wiederum unterscheiden, Rohstoffe, zum anderen Halb- und Fertigwaren, wenn also drüben eine Produktion da ist, also denken Sie an Hongkong, Textilien und was Sie sich im Einzelnen vorstellen können, und die Schifffahrt und die Versicherungen, also Dienstleistungen. Überlegen wir zuerst einmal, was wird bei den Rohstoffen heute eigentlich von Seiten der Entwicklungsländer verlangt. Es wird gesagt, dass man eigentlich schlechterdings den Preis der Rohstoffe in Anführungsstriche nicht gerecht feststellen könnte. Denn diese Rohstoffe sind zum Teil gar nicht in den einzelnen Ländern eingesetzt, sie werden auf dem Weltmarkt angeboten und die unelastische Nachfrage nach Rohstoffen hat unter Umständen zur Folge, dass schon leichte Überbeschickungen bei Rohstoffen, bei den Märkten zu starken Einbrüchen auf den einzelnen Märkten führt. Man will also seitens der Entwicklungsländer die Rohstoffe, die man anbietet, gewissermaßen aus dem freien Spiel der Kräfte von Angebot und Nachfrage herausnehmen, so ungefähr wie unserer Landwirtschaft das gelungen ist in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dort hat man ja auch versucht, durch marktregulierende Maßnahmen, was hier teuer und zu stehen kommt, dieses freie Spiel der Kräfte eigentlich außer Kraft zu setzen. Welche Vorstellungen gibt es? Erst einmal ist es die Vorstellung des sogenannten integrierten Rohstoffabkommens. Das integrierte Rohstoffabkommen sollte nach den Vorstellungen von Korea, das ist der Generalsekretär der UNCTAD in Genf, sollte nach den Vorstellungen von Korea 18 Produkte umfassen. Diese 18 Produkte sind inzwischen schon auf 12 oder 10 zurückgegangen, aber insbesondere ist von Interesse, dass bei diesen einzelnen Produkten, die nun Herr Korea angesprochen hat, Folgendes angestrebt wurde. Erstens, internationale Ausgleichslager sollen eingerichtet werden. Zweitens, man soll einen gemeinsamen Finanzierungsfonds haben. Drittens, Man soll multilateral Liefer- und Abnahmeverpflichtungen einrichten. Man soll drittens, wenn Einkommensminderungen, also Außenhandelserlösminderungen sich durchsetzen, kompensatorische Zahlungen für diese Rohstoffländer leisten. Und schließlich soll man noch entsprechende Förderungen vornehmen, um die Rohstoffverarbeitung in den Entwicklungsländern selbst vorzunehmen. Das sind alles Forderungen, diese fünf Punkte, in einem Plan. Daher integriert Aktienprodukte zusammen, wo man also das ganze Paket zusammen sieht, und außerdem diese fünf Punkte, um nämlich zu einem Erfolg der Handelserlösstabilisierung zu kommen. Also Ausgleichslager, zu gut Deutsch Bufferstocks genannt, gemeinsame Finanzierungsfonds, multinationale Liefer- und Abnahmeverpflichtungen, kompensatorische Erlösstabilisierung und Förderung der Rohstoffverarbeitung. Und schließlich geht es sogar noch so weit, letzter Punkt auf der linken Seite, dass man sagt, eigentlich wenden doch die Industrieländer laufend technische Fortschritte an, um ihre Rohstoffabhängigkeit zu vermindern. In anderen Worten, Technik wird eingesetzt, um Rohstoffe zu substituieren oder weniger Rohstoffe für ein bestimmtes Produkt zu benötigen. Auch das wird natürlich von Seiten der Entwicklungsländer sehr wachsam beobachtet. Das ist also der Rohstoffbereich. Ich kann das nur andeuten, um Ihnen zu zeigen, wie komplex das Ganze eigentlich ist. Dann kommen wir zu den Halbwaren und Fertigwaren. Das sind also schon bereits verarbeitete Waren in den Entwicklungsländern. Hier sagt man, eigentlich möchte man gerne Hilfe haben, um qualitativ auf den Industrieländermärkten konkurrieren zu können. Exportpromotion. Das nächste ist Präferenzen einräumen. Das heißt, dass man in Entwicklungsländern im Gegensatz zu den Industrieländern jeweils günstigere Möglichkeiten des Markteinganges eröffnet, also niedrigere Zölle gibt, Präferenzzölle. Eine bewusste Diskriminierung der Industrieländer zugunsten der Entwicklungsländer, könnte man sagen. Zollabbau in den Industrieländern. Und dann ein Wort hier, ex-ante Strukturpolitik in den Industrieländern. Darunter versteht man, dass man gewissermaßen jene bei uns heute im Produktionsprozess befindliche Betriebe regelrecht stilllegt, umstrukturiert, bewusst umstrukturiert und dadurch eine Marktöffnung durch unsere vorherige Strukturpolitik überhaupt ermöglichen. Das heißt also, während wir heute gewissermaßen Zölle senken und die Waren hereinkommen lassen und dann den Anpassungsprozess ablaufen lassen, im marktwirtschaftlichen Sinne, soll in Zukunft nach dem Wunsch der Entwicklungsländer und mancher Gruppen aber auch in unseren Ländern eine vorausgreifende Strukturpolitik unserer Industrie bei jenen Produkten, die die Industrieländer nun anbieten, nun die Textilindustrie, Lederindustrie und Halbwaren und so weiter. Und dann umgekehrt eine bewusste Bejahung von sogenannten Schutzzöllen für die wiederum im neuhochdeutschen Infant-Industries. Es gibt ja heute ein ganzes Wörterbuch von solchen englischen Ausdrücken, die in den internationalen Verhandlungen verwendet werden. Das heißt also, in der Frühstufe der Industrialisierung im Sinne von Mist einen Schutzzoll zu geben, einen Erziehungszoll zu geben, der dann nachher, so hofft man immer, abgebaut wird. Nächster Punkt wäre dann Schifffahrt und Versicherung. Die Entwicklungsländer müssen heute weitgehend ihre Waren auf den Schiffen der Industrieländer transportieren. Die Versicherungen werden von den großen Versicherungsfirmen internationaler Art in den Industrieländern getätigt. Sie wollen diese Einnahmen selbst für sich haben. Nächster Punkt, die Verschuldung. Bei den Verschuldungen geht es darum, zu welchen Konditionen sollen in Zukunft Kredite vergeben werden? Sollen überhaupt neue Kredite gegeben werden? Macht man ein Moratorium, wie streckt man die ganze Geschichte, dass die also nicht notleidend sind und Konkurs an, Staat kann ja keinen Konkurs anmelden, nicht wahr? Er kann nur die Grenzen dicht machen und das hat Rückwirkungen auf die Beschäftigung auf unserer Industrie. Wie kann man das Ganze jetzt verlängern und wie können sich jetzt Industrieländer zusammensetzen, wenn eigentlich die Zahlungsbilanz in den Keller angelangt ist, um jetzt dieses Entwicklungsland wiederum einigermaßen flott zu machen mit Krediten, mit Stunderungen, wie man das im Einzelnen macht? Oder aber soll man die Schulden erlassen? Nur, dass beim Konkurs auch seinen Teil machen. Sag mal nicht, 50% Vergleichsquote, wie immer, oder im Vergleichsverfahren und dann so und so viel zu streichen. Hier gibt es also eine ganze Fülle von Diskussionen und es ist kein Zweifel daran, dass insbesondere die Bundesrepublik Deutschland die ganze Frage der Schuldenregelung großzügiger behandeln würde, wenn ihre marktwirtschaftlichen Prinzipien irgendwie nicht angetastet würden. Sie ist auch bereit, mehr Entwicklungshilfe zu geben, sie ist bei der Schuldenfrage bereit nachzugeben. Es ist also hochinteressant zu sehen, wie dieses Gesamtpaket so ein bisschen auseinandergeschnürt werden sollte oder soll, um zu Kompromissen zu kommen, die im Interesse unserer eigenen Wirtschaftsordnung liegen. Der Technologietransfer. Wissen Sie, wenn Sie die alte Theorie aufschlagen, ist das überhaupt gar kein Problem. Da wird gesagt, in dem Augenblick, wenn man Industrieprodukte exportiert, exportiert man nicht nur das Produkt, sondern gleichzeitig auch natürlich das technische Know-how. Man macht Markterkundung in dem Lande. Und gewissermaßen mit diesem Import von Investitionsgütern macht man neben der Markterkundung gleichzeitig auch noch einen Lernprozess mit in diesem Lande. Das geht also automatisch so nach Haberle mit den Exporten, die man hat, auch gleichzeitig einen Beitrag zum technischen Know-how-Transfer. Aber in der Wirklichkeit sieht das ganz anders aus. Das können Sie ja schon mal sehen in unserem eigenen Lande. Nehmen Sie mal einen großen Konzern bei uns, der hat eine gewaltigeistige Kraft, Erfindungskraft bei Erlangen. Und hat seine Filialen in Schleswig-Holstein. Aber die berühmten Eggheads, die Eierköpfe, arbeiten in Erlangen. Und alles andere in der Provinz, wo immer es ist, wird mit dem technischen Know-how von dieser Zentrale her versorgt. Und Erlangen versorgt nicht nur Schleswig-Holstein, sondern versorgt auch Bombay und wo überall in der ganzen Welt mit diesem technischen Know-how. Und das bringt natürlich Wettbewerbsvorteile. Und die Entwicklungsländer sagen, wie können wir eigentlich da herauskommen? Und hier wird etwas angesprochen, was mit den Privatinvestitionen kommerzieller Art zusammenhängt. Denn wir wissen, dass unsere Industrie sehr stark investiert in den Entwicklungsländern. Es ist auch notwendig, dass sie das tut. Und die Entwicklungsländer wollen das auch haben. Aber die Frage ist, zu welchen Bedingungen sollen solche Privatinvestitionen nun hier durchgeführt werden. Und wenn Sie die multinationalen Unternehmen, die in der neuen Weltwirtschaftsordnung angesprochen werden, sich einmal ansehen, dann können Sie feststellen, dass ein multinationales Unternehmen ein ausgezeichnetes Entwicklungsinstrument ist für ein Land, was eine geringe wirtschaftliche Tätigkeit hat. Inwieweit? Erstens, es hat Kapital, bringt das Kapital mit, oder geht an den Kapitalmarkt und holt sich das Kapital. Also Kapital. Das Zweite, das multinationale Unternehmen bringt das technische Know-how mit. Das Dritte ist, es bringt das ökonomische Management mit. Das ist genauso wichtig wie das technische Know-how. Denn das ökonomische, das betriebswirtschaftliche Management ist enorm wichtig. Und das Dritte ist, es bringt Marketing mit. Nämlich es kennt die Märkte und die Absatzchancen und weiß genau, wo Marktlücken ist. Und wo es keine Marktlücken ist, produziert man durch entsprechende Produkte und Werbung neue Marktlücken. Das heißt, dieses Paket eines multinationalen Konzerns ist ein Entwicklungsinstrument par excellence. Aber, und jetzt kommt dieses Aber, wir wissen in der Nationalökonomie, seit den Tagen von Böhm-Bawerk vor über 100 Jahren, wissen wir, dass eigentlich mit Marktstellung auch Marktmacht verbunden ist. Und diese Marktmacht ist nicht mehr kontrollierbar. Es endet an unserer Grenze. Die Kontrollierbarkeit unserer Konzerne. Sie können nichts kontrollieren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, was in den anderen Ländern erfolgt. Sie können etwas fördern, aber sie können nichts verhindern. Vielleicht die Amerikaner, die am Antitrustgesetz haben, eine andere Konzeption, dass sie ihre Tochtergesellschaften bei uns auch kontrollieren aus dem Antitrustgesetz heraus. Wir brauchen also eine internationale Wettbewerbsordnung, ein internationales Wettbewerbsrecht, wie wir das heute auch in der EG haben, in der Europäischen Gemeinschaft haben. Mit anderen Worten, Wettbewerb ist nicht eine Naturpflanze, die man einmal pflanzt und dann wächst, blüht und gedeiht sie, sondern es ist eine Kulturpflanze. Wir brauchen eine Gestaltung des Wettbewerbs. Das haben wir bei uns, Recht und Recht, wenn man auch an Erhard und sein durchlöchertes Wettbewerbsgesetz denkt, nicht wahr? Aber wir haben es immerhin gemacht und heute in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft haben wir auch Wettbewerbsparagraphen und können die Leute heranziehen. Es ist schwierig, die Firmen zu verdonnern, aber das, was im EEG-Vertrag steht, ist doch immerhin, sagen wir, ein bisschen Gewissen zu sagen, hier sind Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten, weil ansonsten was auf uns zukommt, was wir nicht haben wollen. So was gibt es auf der Weltebene nicht. Und die wirtschaftsschwachen Staaten, die auf der einen Seite Kapital benötigen, sind auf der anderen Seite in Schwierigkeiten, Rahmenbedingungen zu setzen, damit nämlich die privatwirtschaftlichen Entscheidungen mit den gesamtwirtschaftlichen Entscheidungen übereinstimmen. In der Kürze der Zeit, internationales Währungssystem. Hier sind eigentlich unterschiedliche Auffassungen seitens der Industrieländer und der Entwicklungsländer. Für die Industrieländer ist das internationale Währungssystem, so schlecht und recht es heute ist, eigentlich ein Mittel, um Liquidität zu schaffen, mit einfachen Worten ausgedrückt, wenn jemand ein Defizit in seiner Zahlungsbilanz hat, dann kann er beim internationalen Währungsfonds kann er pumpen. Er kann also seine eigene Währung umtauschen in eine überall angenommene konvertible Währung. Und mit jeder Stufe, wo er mehr Kredite nachverlangt, eine Grenze ist gegeben, werden ihm höhere Auflagen gemacht für seine Wirtschaftspolitik, damit er wieder aus dem Keller rauskommt und von dort her dann wiederum, sagen wir, liquide wird. Die Industrieländer wollen nur mehr Liquidität im internationalen Währungssystem. Die Entwicklungsländer, die wollen eine neue Form der Kanalisierung von Kapitalströmen von den Industrieländern zu den Entwicklungsländern. Das ist der berühmte Link, die Verbindung, nämlich mit dem Sonderziehungsrecht natürlich jetzt zu weit führen. Und damit wollen sie ein institutionelles Mitspracherecht. Das internationale Währungssystem ist eine typische Institution, wo man sagen kann, wer Geld hat, schafft an. Wer nämlich am meisten Geld in den Fonds reingegeben hat, sind die Amerikaner, die haben auch am meisten zu sagen, die haben die meisten Stimmen, fast 50%. Und wenn sie ein paar reiche Länder in der Welt zusammennehmen, dann bestimmen sie, was in dem Währungsfonds eigentlich passiert. Aber bei der Unsicherheit, bei der Instabilität, wirkt das alles ja auf Entwicklungsländer zurück und die sagen, wir wollen hier eigentlich in dieser Entscheidungsstruktur auch das Mitsprechen haben, denn das, was dort entschieden wird, hat Nachwirkungen für uns. Dann kommen wir zur Entwicklungshilfe der Industrieländer. Das ist das berühmte 0,7%-Ziel, das heißt, dass 0,7% des Bruttosozialproduktes eigentlich von den hochentwickelten Ländern für Hilfen in Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt werden soll. Wir sind so bei 0,33, mehr nicht. Das heißt also, dass ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland seine Verpflichtung, die es eingegangen hat, nicht erfüllt hat. Man kann sich natürlich überall rausreden, man hätte es nicht so gemeint. Aber die 0,7% sind nicht erreicht. Und von dort her muss man sich fragen, inwieweit es möglich ist, nachherig noch durch Steigerungen unserer eigenen Leistungen hier eine, so möchte ich fast sagen, Korrektur anzubringen. Nun, meine Damen und Herren, erscheint mir aber Folgendes noch von Wichtigkeit, nämlich inwieweit unsere deutsche Entwicklungshilfe in der Lage ist, tatsächlich in dieser Frage der internationalen Wirtschaftsordnung einen Beitrag zu leisten. Diese Überlegung, das ist also das, was in dem Kreis dort steht, und zwar unter dem zweiten Ziegelstrich Umorientierung der Außenwirtschaftspolitik, nicht etwa den umfassenden Zwei-Medaillen-Ansatz, der wiederum gehälftet ist auf der einen Seite. Da müssen wir zwei Überlegungen anstellen, inwieweit die Bundesrepublik Deutschland hier etwas leisten kann. Der erste Ansatzpunkt ist, inwieweit können wir heute nationalstaatlich noch Wesentliches selbst entscheiden. Dieser Spielraum ist eng geworden, denn erstens, der moralische Druck durch die UN-Organisationen ist ungeheuer groß geworden. Wenn Sie verfolgt haben, welch schlechtes Beispiel die Bundesrepublik oder die Bundesregierung oder die Bundesrepublik in Nairobi gemacht hat. Ich bin in Mitte dieses Jahres in Nairobi gewesen und habe das also zum Teil noch nachher einsammeln können. Und Herr Arital ist die ganze Zeit während der UNCTAD-4-Verhandlungen da gewesen. Man kann sagen, dass eigentlich die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland einen hinhaltenden Widerstand geleistet haben, nämlich unsere Minister sind noch nicht da und im Übrigen gilt die Marktwirtschaft. Und dass zum anderen neben dem moralischen Druck sich doch bemerkbar macht, dass wir keine Konzeption haben im Sinne einer offensiv geführten Marktwirtschaft, die nun allerdings auch bereit ist, meine Damen und Herren, das, was wir unter Marktwirtschaft verstehen, im eigenen Lande weltweit zu praktizieren. Und hier sind wir, lassen Sie mich das sagen, unglaubwürdig, denn wir haben inzwischen gelernt, dass Marktwirtschaft drei wesentliche Kriterien hat. Erstens, natürlich ist der Markt und das, was man vom Markt erreicht, leistungsgerecht. Darüber gibt es in der Formulierung, wie ich sie gerade vorgetragen habe, allerdings erhebliche Zweifel, wenn man nicht eine Stadtgerechtigkeit sichert, denn nur Stadtgerechtigkeit erlaubt auch Leistungsgerechtigkeit. Wenn man Leistungsgerechtigkeit vom Markt eigentlich ohne Stadtgerechtigkeit, ist das Ganze tautologisch. Mit anderen Worten, ich brauche die Stadtgerechtigkeit, nämlich den anderen in die Lage zu versetzen, in einem Welthandel zu vergleichbaren Bedingungen im internationalen Austausch einzutreten, brauche ich die Stadtgerechtigkeit und denken Sie an die strukturelle Abhängigkeit, die ich aufgezeigt habe, dass sie nicht gegeben ist, um überhaupt Marktwirtschaft in dem Sinne betreiben zu können. Das Dritte ist, zur Marktwirtschaft gehört neben der Leistungsgerechtigkeit und der Staatsgerechtigkeit die Distributionsgerechtigkeit, nämlich die Verteilung der Außenhandelsgewinne zwischen den einzelnen Partnern und von dort her die Verwendung dieser außenwirtschaftlichen Erlöse für den eigenen Wachstumsbeitrag im Lande und der Verteilung. Mit anderen Worten, die Entstehungsseite des Sozialproduktes und die Verwendungsseite des Sozialproduktes sind in einer Marktwirtschaft grundsätzlich unterschiedlich. Nicht jeder, der entsprechende Beiträge zum Sozialprodukt leistet, bekommt sie auch auf der Verwendungsseite, sondern da liegt ein erheblicher Distributions-, ein Verteilungsprozess vor. So, wenn wir das aus unserer eigenen Geschichte einmal rekapitulieren und wenn wir wissen, was wir wirtschaftspolitisch hinter uns gebracht haben, nachdem wir nämlich eine funktionale Einkommensverteilung, nämlich nach dem Einsatz der Produktionsfaktoren, die wir gehabt haben, Arbeit, Bodenkapital und Investitionskapital, sehen Einkommen im Zusammenhang mit Einsatz der Produktionsfaktoren und dem Eigentum an Produktionsfaktoren, haben wir doch nachher, nicht zuletzt unter dem Einfluss der Gewerkschaften, sagen wir auch, sprich heute Einflussnahme der Gruppe der 77, sagen wir zu, eine kräftige Verteilungspolitik betrieben, nämlich eine personelle Einkommensverteilung. Sprich, international müsste das sein, eine Verteilung zwischen den einzelnen Nationen. Und das Dritte ist, was wir bei uns gelernt haben, ist, es lässt sich auch in einem Nationalstaat nicht leben, wenn etwa der Bayerische Wald unterentwickelt ist, Spessart, Rhön, Eifel, Hunsrück unterentwickelt sind oder von mir aus der Hotzenwald unterentwickelt ist. Und deswegen haben wir eine regionale Wirtschaftspolitik in unserem eigenen Lande durchgeführt und haben gesagt, nicht wahr, ja, die sollen nicht schlechter leben und so weiter. Und das ist für uns Distribution, es hat sich längst rumgesprochen, dass heute wesentliche Teile auch in der Hochkonjunktur an Wachstum durch diese regionale Wirtschaftspolitik bei uns entstanden ist. Der distributive Verteilungsaspekt ist mit Wachstumsbeitrag eng verbunden. Meine Damen und Herren, das, was wir bei uns gelernt haben, müsste doch, wenn wir das als Marktwirtschaft bezeichnen, auch auf der Ebene der Welt praktiziert werden, um unsere so hochgehobene Wirtschaftsordnung glaubwürdig zu machen. Allerdings bedeutet das, und das möchte ich ausdrücklich sagen, eine ganz erhebliche Umverteilung. Nicht von dem, was wir heute haben, nehmen Sie die Tabelle 1, nein, von dem, was in Zukunft uns zugeht. Auf der Grundlage, weil wir eher da waren, vor dem Hintergrund des historischen Gesetzes der Priorität. Das Ganze schlägt sich nun nieder, und hier habe ich jetzt die letzte Tabelle, ich hoffe, dass ich noch ein paar Minuten habe, was ich hier nehmen kann. Und zwar habe ich Ihnen hier, das ist entstanden auch in Eigenschutz, weil ein Feiertag in dieser Woche dazwischen lag und nachher Vorlesungen und so weiter kamen. Und zwar ist es so, dass ich hier mal versucht habe, die unterschiedlichen Auffassungen, die heute gegeben sind, wenn man über neue internationale Wirtschaftsordnung spricht, Ich habe versucht, mit meinem Mitarbeiter Herrn Heine mal diese Sache schnell durchzugehen. Und Sie sehen, es ist also schlecht geschrieben aber und noch leider schlecht abgezogen. Aber immerhin, es ist gleich hier. Ich habe noch hier einige. Erstens haben wir im Zusammenhang mit dem Spiegelstrich 2 die Umorientierung unserer internationalen Außenwirtschaftspolitik. Da meine ich, und ich will Sie hier damit jetzt nicht langweilen, indem ich Ihnen die einzelnen Theorien, die wir zur Verfügung haben, mit den Ergebnissen hier vortrage, hier meine ich, dass wir in der Lage sind, neuere Ergebnisse der Theorie einzusetzen für eine bessere internationale Politik im Sinne von Marktwirtschaft. Das heißt, die ersten beiden Kolonnen zeigen Außenwirtschaftstheorie statisch und dynamisch und die Theorie der Außenwirtschaftspolitik dynamisch. Was ich darunter meine, ist Folgendes. Wir haben bis heute immer noch in unserem Wirtschaftsministerium die Vorstellung, dass der Handel in der Welt eigentlich sich vollzieht als ein sich gegenseitig ersetzbarer, wiederum im Hochdeutschen substitutiver Handel. In Wirklichkeit ist das ein komplementärer, sich gegenseitig ergänzender Handel. Wir haben immer noch die Meinung von früher her, und das beziehen wir von Ricardo, der Mitte des 18. Jahrhunderts gelebt hat, dass eigentlich die Kostenvorteile, die der Einzelne relativ hat, in den einzelnen Staaten, für den internationalen Austausch wirksam wäre. Wir wissen aber sehr wohl heute aus unserer Wettbewerbstheorie heraus, dass es nicht die Kostenvorteile sind, die eigentlich primär wichtig sind, sondern die Entwicklungsvorteile. Mit anderen Worten, wenn wir in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA und wo sonst in den hochentwickelten Ländern Produkte produzieren, wie geht das denn vor sich? Wir haben ein hohes Niveau unseres Binnenmarktes. Starke Nachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern. Und wir haben Oligopole und auch Monopole. Und die haben Marktlagengewinne, die wenden technische Fortschritte an und machen das, was wir sagen, Produktdifferenzierung. Warum machen sie Produktdifferenzierung? Um nämlich eine Nachfragebeweglichkeit zu haben, nicht wahr? Damit man fünf verschiedene Sachen hat, nicht wahr? Und je nachdem, wie man sein Produkt differenziert, werden die Konsumenten beweglich. So wie bei den Parteien man Parteiprogramme macht, um Wählerbeweglichkeit zu haben. So machen große Konzerne Produkte über Werbung, um die Leute nun beweglich zu haben. Und darin liegt auf dem hohen Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung im Zusammenhang mit ganz bestimmten Marktformen des Monopols eine enorme Kraft, sich in den internationalen Handel mit neuen Sachen einzuschalten. Während ein Land auf der Stufe der Agrarwirtschaft gar nicht in der Lage ist, solche Möglichkeiten überhaupt aufzubauen, geschweige dann auszuschöpfen. Hier meine ich, müssten wir wegkommen von der Frage der Kostenvorteile, die sind sicherlich da, aber wir müssen wissen, dass sie herkommen von den Entwicklungsvorteilen. Ein höher entwickeltes Land ist in der Lage, so viel anzubieten und so dominierend zu sein, dass die anderen, die erst heute den Entwicklungsprozess durchlaufen, gar nicht zum Zuge kommen. Und da muss man helfen durch Strukturänderung. Das sind die ersten zwei Kolonnen. Und nun ist es für mich interessant, meine Damen und Herren, dass eigentlich an diesem Konzept der schrittweisen Verbesserung der Marktwirtschaft große Kritik geübt wird, insbesondere von dem Skandinavier Galtung. Galtung ist ein Friedensforscher, ein Konfliktforscher und hat in dem Zusammenhang versucht, einige Zusammenhänge aufzuzeigen. Zuerst einmal muss man wissen, dass Galtung seine ganzen Überlegungen der Weltwirtschaftsordnung unter vier Aspekten sieht. Er sagt, in einer Welt, die nicht auseinanderbrechen soll, ist Gewalt nicht akzeptabel. Armut kann nicht geduldet werden. Unterdrückung ist moralisch nicht gerechtfertigt und die Umweltschädigung gefährdet die nächsten Generationen. Negativ formuliert, Gewalt, Armut, Unterdrückung, Umweltverschlechterung. Positiv, sagt er, ist das, Friede muss hergestellt werden oder Beiträge zu einer Sicherung des Friedens. Oder, zweiter Punkt, Armut beseitigen, wirtschaftlichen Wohlstand herstellen. Unterdrückung beseitigen heißt soziale Gerechtigkeit herstellen. Und Umweltverschlechterung heißt das ökologische Gleichgewicht sichern. Und nun sagt er, die Neugestaltung muss man eigentlich sehen mit einer grundsätzlichen Umorientierung des Verhältnisses von Zentrum, sprich Industriestaaten, zur Peripherie, sprich Entwicklungsländer. Und hier muss eigentlich eine Self-Reliance, die ich schon genannt habe, einsetzen. Man macht von seinen eigenen Ressourcen alleine oder kollektiv mit anderen Gebrauch. Unter Umständen, wie es hier heißt, mit zeitweiliger Desintegration, mit einem Abbau des metropolitanen Kapitalismus mit struktureller Heterogenität, das heißt, das dominierende Zentrum einerseits und das deformierte an Peripherie muss eigentlich gelöst werden, indem man die Peripherie zeitweise unter Umständen abhängt, indem man unter Umständen eine selektive Desintegration der Entwicklungsländer vom Welthandel macht. Nicht in diesem Sinne jetzt Autarkie, sondern autozentrische Entwicklung durch kollektive Self-Reliance und in diesem Zusammenhang selektiv sagt man, hier wird abgehängt, hier wird alles das, was eigentlich für uns nicht maßgebend ist. Und hier sagt er nun, die Umstrukturierung der Peripherie und die Umstrukturierung des Zentrums. Bei der Umstrukturierung der Peripherie sagt er, erstens, die Grundbedürfnisse der Massen sind entscheidend für diese Self-Reliance-Überlegung. Und hier fixiert man die untere Grenze der Minimalbedürfnisse. Zweitens, für die Umstrukturierung der Peripherie der Entwicklungsländer ist wichtig, dass man, Zitat von ihm, einen Umgang mit den lokalen parasitären Eliten, Zitat zu Ende, eigentlich findet. Diese Ausbeuter innerhalb dieser Entwicklungsgesellschaften oder anders ausgedrückt, die historisch überkommenen sozialen Systeme sind Transfermechanismen zwischen den Armen, die sowieso schon nichts haben, und zu den Reichen. Und wie kann man diese Transfermechanismen eigentlich jetzt kappen, zerstören? Das heißt, und wie kann man diese parasitären Eliten in den Entwicklungsländern, wie man heute schon sagt, in Anführungsstrichen umfunktionieren? Das Dritte ist, die Dezentralisierung der Peripheriegesellschaft, der Gesellschaft in den Entwicklungsländern, also die Entscheidungsprozesse auf den Distrikten, auf der Distriktebene, auf der Dorfebene, im Sinne von Selbstbestimmung. Dritte Überlegung, Hebung des Bewusstseinsstandes. Es genügt nicht nur, den Menschen Zugang zum Realkapital zu geben. Man muss ihnen auch Zugang geben zum Humankapital. Und mit dem vierten Punkt, Hebung des Bewusstseinsstandes in der Peripherie, wird gesagt, die politische Mobilisierung der Peripherie ist politischer. Soweit jetzt die Umstrukturierung der Peripherie bei den Entwicklungsländern. Jetzt kommen wir zur Überlegung der Industrieländer. Hier kann man sagen, sagt Galtung, und hier greife ich vielleicht nur nicht über, aber leite ich vielleicht ein für Herrn Kollegen Henning für morgen, diese Industrieländer ein neuer Lebensstil. Hier sagt er, so wie wir in den Entwicklungsländern eine untere Grenze nötig haben, brauchen wir in den Industrieländern eine obere Grenze, die einfach nicht überstiegen werden soll hinsichtlich des Konsums. Wir brauchen eine neue Überlegung, wie die Machtinstrumente in den hochentwickelten Ländern kontrolliert werden. In anderen Worten, ökonomische Macht wird gesellschaftliche Macht, wird politische Macht. Wie kann man das in den Industrieländern kontrollieren? Hier ein neues Bewusstsein, auch mit einer politischen Mobilisierung des Zentrums. Er sagt wörtlich, Zitat, man muss hier in den Industrieländern eigentlich, Anführungsstriche oben, das schlechte Gewissen fördern, Zitat Ende. Das, was Sie bei Galtung finden, finden Sie natürlich insbesondere noch fortentwickelt bei den lateinamerikanischen Dependencia-Theoretikern, die also eine Abhängigkeit konstruieren. Sie finden das unter dem Begriff, unter dem Namen Furtado, der ursprünglich in Chile gelehrt hat und heute, soweit ich weiß, an der Sorbonne in Paris ist. Hier geht es darum, dass er sagt, was finden wir denn heute in den Entwicklungsländern? Wir finden dort Produktions- und Konsummuster, die aus den hochentwickelten Ländern kommen. Wir finden in den Entwicklungsländern auf der einen Seite nicht nur eine Exportstruktur auf die Industrieländer ausgerichtet und auf der anderen Seite eine hochentwickelte Konsumüberlegung für kleine Gruppen, die wir Eliten nennen. Und hier spielen die multinationalen Konzerne eine besondere Rolle, sodass also von dort her dann die multinationalen Konzerne angesprochen werden. Auf der rechten Seite schließlich haben Sie Amin und Emanuel. Das sind nun ausgesprochene Vertreter der kommunistischen Auffassung. Ich habe die ganz bewusst hier hineingenommen, weil ich der Auffassung bin, man muss nämlich bei der neuen Weltwirtschaftsordnung die Auseinandersetzung suchen, auch mit denjenigen, die außerhalb unserer Wirtschaftsordnung stehen und auf ihren Umsturz hin tendieren, um eigentlich von dort her auch unsere eigene Aufgabe in dem Umfang zu sehen. Hier wird natürlich argumentiert in der Marx'schen Überlegung des ungleichen Tausches. Die Arbeitswertlehre kommt ins Spiel, indem man sagt, eigentlich muss man den Arbeitswert der Peripherie anheben, um von dort her nun zu einem Ergebnis zu kommen. Und hier wird unten ganz rechts in dem Kästchen eine Neubestimmung des Zuteilungsprozesses der Produktivkräfte außerhalb der Gesetze, die in einer Marktwirtschaft bestehen, und zwar im Interesse einer direkten Bedürfnisfeststellung und Bedürfnisbefriedigung. Das ist also die kommunistische Gesellschaft, wo jeder eben seine Bedürfnisse befriedigt bekommt. Ich bin am Ende meiner Ausführungen, ist etwas länger geworden, aber ich bin mir der Schwierigkeit dieses Themas bewusst und hatte einfach mir überlegt, man sollte es Ihnen nicht zu einfach machen bei einem so komplexen Problem der Weltwirtschaftsordnung. Ich finde, man muss aus diesen meinen Ausführungen eigentlich folgende Konsequenz ziehen. Erstens, die Divergenz zwischen den Reichen und den Armen nimmt zu. Das ist kein ökonomisches Problem, sondern ein politisches Problem. Zweitens, dieses politische Problem muss konkret angefasst werden mit ökonomischen Instrumenten. Es hat keinen Sinn, etwa von Weltinnenpolitik und Weltsozialpolitik oder so etwas zu reden, sondern wir haben handfeste Möglichkeiten, um im Rahmen der ökonomischen kritischen Reflexion unserer eigenen Erfahrungen wesentliche Beiträge zu leisten. Drittens, wenn wir diese wesentlichen Beiträge leisten, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es Konzepte heute gibt, Galto, Cortado, Amin und andere, die nun konträr zu unseren Überlegungen stehen. Wenn das so ist, können wir feststellen, dass die heutigen politischen Forderungen der Entwicklungsländer in steigendem Maße von diesen normativen Überlegungen der dortigen Wissenschaftler bestimmt werden und unterbaut werden. Fünftens, wir arbeiten eigentlich bei unseren ganzen Überlegungen eines verbesserten Systems der Marktwirtschaft auf Weltebene nur mit einem Teil, nämlich mit der Marktwirtschaft. Aber nicht mit dem, wenn wir das Sonnenhöferbuch nehmen, mit dem sozialen marktwirtschaftlichen System. Denn dieses soziale marktwirtschaftliche System würde automatisch einen Distributionsprozess, einen Verteilungsprozess der Ressourcen notwendig machen. Und letzte Bemerkung, wir haben große Anstrengungen vor uns, um eigentlich unsere Wirtschaftsordnung, nicht dass andere sie annehmen sollen, aber doch eine Basis kritischer Reflexion ist und dass wir selbst, wenn wir von unseren Erfahrungen in unserer Wirtschaft und Gesellschaft sprechen, zumindest für andere glaubwürdig sind, wenn wir dieses Konzept international anbieten wollen, wobei selbstverständlich jeder Staat frei ist, seinen eigenen Entwicklungsweg zu gehen. Und letzte Feststellung ist, alle bisherigen Unterstellungen der Entwicklungsländer, man wolle einen Weltdirigismus, eine Weltplanwirtschaft, sind nicht haltbar, wenn Sie die Vorstellungen analysieren der Entwicklungsländer selbst. Sie denken, obwohl sie zum Teil sozialistisch nach innen hin sind, siehe Tansania und andere, denken sie in dem marktwirtschaftlichen, weltwirtschaftlichen System, und erwarten wesentliche Beiträge zur Ausgestaltung dieses marktwirtschaftlichen Systems. Wir haben also alle Chancen für die entsprechenden Anstrengungen, hier nun glaubwürdig zu werden. Und last but not least, meine Damen und Herren, Wenn wir in die Situation der OECD-Länder sind von 3.100 US-Dollar pro Jahr und Sozialprodukt auf 4.000 zukommen, bei Arbeitszeitverkürzungen und so weiter und so fort, dann sollte es möglich sein, auch unsere öffentliche Meinung zu mobilisieren für diese Aufgabe, die mehr ist als ökonomisches Überleben, nun etwas einzusetzen, nicht nur Geld einzusetzen, sondern auch Gedanken einzusetzen für neue Konzeptionen und diese eigentlich aus der Organisierbarkeit der Interessen einer Gesellschaft herauszuhalten, sondern hier die Solidarität unserer Gesellschaft für die Solidarität dieser Welt zu erreichen. Danke sehr.
Theodor Dahms, geboren am 6. Mai 1922 in Ginderich im Kreis Moers, studierte zwischen 1947 und 1952 an der Universität Bonn Agrar- und Wirtschaftswissenschaften. Nach der Promotion zum Thema Industrieansiedlung in ländlichen Entwicklungsräumen, Daten und Überlegungen zur regionalen Wirtschaftspolitik, erschienen in Bonn 1957, war Dahms zunächst als wissenschaftlicher Assistent und Privatdozent, später als Referent für Agrarpolitik und landwirtschaftliche Marktforschung der Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik und Agrarsoziologie, FAA, tätig. Nach seiner Habilitation zum Thema Neuordnung des ländlichen Raumes als Aufgabe der Agrar- und Wirtschaftspolitik, erschienen im Bund 1959, wechselte er zur EWG-Kommission nach Brüssel, wo er zwischen 1959 und 1965 als Leiter der Abteilung für Agrarstruktur und Regionalpolitik mit der Koordination nationaler Politiken in diesem Bereich zuständig war. 1965 erhielt er einen Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg auf den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und gründete das Institut für Entwicklungspolitik, das später in das Institut zur Erforschung der wirtschaftlichen Entwicklung bzw. Institut für Verkehrswissenschaft und Regionalpolitik umbenannt wurde. Dahms blieb bis zu seiner Emeritierung 1990 an der Albert-Ludwigs-Universität, entfaltete aber eine außerordentlich weit gefächerte Tätigkeit in Forschung, Lehre und Politikberatung. Dahms war zugleich als Experte in zahlreichen wichtigen Gremien tätig. Von 1966 bis 1975 gehörte er der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates an und leitete bis 1970 deren Unterausschuss Schule und Arbeitswelt. Die Bildungsratsempfehlung zur Verbesserung der Lehrlingsausbildung trägt seine Handschrift. Er insistierte immer auf die soziale Verantwortung der Wirtschaft und des Staates gegenüber den Jugendlichen. Dahms wird aufgrund seiner Vorschläge in der Lehrlingsempfehlung, die grundlegende Reform der Finanzierung der beruflichen Erstausbildung durch Umlagefinanzierung, in die Sachverständigenkommission Kosten und Finanzierung der beruflichen Bildung berufen. Sie leistete Pilotarbeit im Bereich der Kostenerfassung und der Abwägung zwischen Finanzierungsalternativen. Ferner war er wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forst und von 1965 bis 1972 Mitglied des Beirates für Raumordnung des Bundesministeriums. Dahms war seit 1963 ordentliches Mitglied der Akademie für Raumforschung und Landesplanung Hannover, Mitglied des Beirates für Raumordnung des Bundesministeriums des Inneren und Membre étranger de l'Académie de l'Agriculture de France. Die Würde eines Ehrendoktors wurde ihm von den Universitäten Gießen 1982, Nagoya 1986 und Peking 1989 verliehen. Über Deutschland hinaus gestaltete Dahms die International Association of Agricultural Economists, IAAE, maßgeblich mit. In diese weltweite Vereinigung von Agrarwissenschaftlern wird er von der deutschen Gruppe als Nachfolger des Freiburger Agrarwissenschaftlers und Hauptes der sogenannten Freiburger Schule der Nationalökonomie, Konstanz von Dietze, 1891 bis 1973, gewählt. Wenige Jahre später, im Jahre 1976, überträgt ihm der IAAE-Vorstand die wissenschaftliche Vorbereitung der 1976 stattfindenden Weltkonferenz in Nairobi. In Nairobi wird er dann als erstes nicht aus dem englischen Sprachraum stammendes Mitglied für die Konferenzperiode 1979 bis 1982 zum Präsidenten der IAAE gewählt. In dieser Eigenschaft leitete er 1982 die Weltkonferenz in Jakarta. 1991 wird Dahms aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenpräsidenten und Honorary Life Member dieser angesehenen agrarwissenschaftlichen Vereinigung gewählt. Das wissenschaftliche Spektrum des Agrarpolitikers Dahms spannt sich über die Bereiche Wirtschaftspolitik, Entwicklungspolitik, Agrarpolitik und regionale Wirtschaftspolitik. In den 1960er Jahren setzte er sich vor allem mit Fragen der Welternährung, der Nahrungshilfe sowie der globalen Entwicklungspolitik auseinander. Auch in den 1970er Jahren widmete er sich zunächst noch dem Agrarsektor in Entwicklungsländern und dem Armutsproblem der Marginalität, die er auch in diesem Vortrag anspricht. Später treten Grundsatzfragen entwicklungspolitischer Zusammenarbeit und internationaler Wirtschaftsbeziehungen hinzu. Er gelangte zu der Überzeugung, dass unter den Trägern der Entwicklungspolitik gerade die sogenannten Non-Governmental Organizations, NGOs, ihre Zusammenarbeit mit Partnern in Entwicklungsländern besonders effizient gestalten. Damit schlägt er die Brücke zwischen Entwicklungstheorie und Politik. Seine An- und Einsichten bündelte er 1978 in dem Band »Weltwirtschaft im Umbruch«. Die 1980er Jahre lassen drei thematische Schwerpunkte im Schaffen von Dahms erkennen: ausländische private Direktinvestitionen in Entwicklungsländern, das Konzept der integrierten ländlichen Entwicklung, zu dessen stärkeren Konkretisierung und empirischer Überprüfung er ein umfangreiches Forschungsprojekt durchführte, sowie die durch globale Schocks, zum Beispiel steigende Energiepreise und sektorale Strukturverzerrungen, Protektionismus, ausgelösten Anpassungsprobleme für die Entwicklungsländer. Auch als entwicklungspolitischer Experte ist Dahms ein hochgeschätzter Berater. In Deutschland wirkte er in vielen Arbeitsgruppen des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit. Im Auftrag von kirchlichen und staatlichen Instanzen begutachtete und förderte er viele Entwicklungsprogramme und Projekte in Lateinamerika ebenso wie in Asien und Afrika. Mit der Veröffentlichung seiner Rede »Neue internationale Wirtschaftsordnung – Konzeption, Konflikte und Lösungsansätze« im Mai 2010 erinnert die Universitätsbibliothek Freiburg an den 88. Geburtstag eines ihrer renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler.